größte Risiko unserer Zeit liegt in der Angst vor dem Risiko. Mit diesem Spruch von Helmut Schoeck begrüßen wir euch ganz herzlich zu einer neuen Staffel von Der Finanzvisier rockt. Mein Name ist Daniel Kort, besser bekannt als der Finanzrocker. Und wir haben gesagt, wir wollen uns dem Thema Risiko widmen in der ersten Folge 2020. Und Albert kann jetzt sagen, warum. Moin Albert.
Ja, warum? Weil wir beide uns ordentlich gestritten haben. Ich bin ja der Meinung, dass man das Risiko viel einfacher erfassen kann als Daniel mit seinem ganzen Bauchladen. Aber bevor wir hier durchstarten, meine Lieben, auch von mir nochmal ein herzliches Hallo hier in die neue Dekade. Und Sicherheit gibt es ja sozusagen ja, auf allen möglichen Bereichen. Unser Sponsor der heutige beschäftigt sich auch mit dem Thema Security, und zwar Cyber Security. Es geht hier um den neuen Podcast vom TÜV Süd. Der heißt Safety First, und ja, der TÜV Süd ist Mitglied des Charter of Trust. Da haben sich große Unternehmen zusammengetan, um über das Thema Sicherheit zu reden. Und ja, die Jungs und Mädels vom TÜV Süd sind so ein bisschen unterwegs, wie wir beide ja auch, herstellerneutral informieren. Das Thema ist, wie soll ich sagen, nicht allzu sexy, betrifft aber jeden, ne? Wie bei uns, ja. Thema Sicherheit. Und letztendlich geht es in diesem Podcast, der wirklich sehr spannend ist, darum, dass interne und externe Gäste einfach ja zu diesen Themen diskutieren, sprechen und dann eben auch Tipps geben. Vielleicht, Daniel, magst du mal kurz aufzählen, was gibt es denn so für Folgen, einfach so die Titel, die da am Start sind momentan?
Ja, das gibt eine sehr große Bandbreite. Also es gibt eine Folge, die beschäftigt sich mit dem autonomen Fahren und den Chancen und Risiken, die daraus resultieren. Es gibt aber auch Sachen wie sensible Daten in der Cloud, und das sind ja Sachen, die dich beschäftigen, Albert. Das sind Sachen, die mich beschäftigen. Wir haben ja mittlerweile einiges in der Cloud gelagert, und da stellt sich natürlich die Frage, wie sicher sind solche sensiblen Daten, vor allem in der Cloud, und inwiefern kann man da als Anbieter die Datenspeicherung sicherer machen und dass man als Nutzer oder Nutzerin dann auch ein besseres Gefühl hat. Das ist wichtig. Und es gab jetzt eine Folge, wo die sogenannte Charter of Trust, die du ja eben schon erwähnt hast, vorgestellt wird. Und das ist eben auch ein wichtiges Thema, weil sich da große Unternehmen zusammengefunden haben, um über Cybersecurity zu sprechen. Ich glaube, das wird uns die kommenden Jahre sehr beschäftigen, und deswegen finde ich diesen Podcast auch sehr wichtig und interessant.
Ja, also letztendlich, wenn du Interesse hast, einfach an Sicherheitsthemen, und zwar auf der einen Seite natürlich im Beruf, ja, also ich meine, da gibt es ja auch immer sensible Daten zu schützen, aber eben auch als Privatmensch, also letztens wieder in der CT gelesen, ja, Thema, wer funkt eigentlich aus meinem Haus alles nach draußen, ja, vom Kühlschrank bis zum Fernseher, gibt ja jeder da wunderbar Datenpreis, also es betrifft letztendlich ja Privatmenschen wie auch das berufliche Setting, der sollte sich denn wirklich mal anhören, diesen Podcast, und da stellt sich die Frage, ja, wie komme ich denn dran? Also, er heißt Safety First. Ihr kriegt ihn auf den bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Deezer, Apple Podcasts oder eben direkt bei tüvsüd.com/de-podcast. Nochmal zum Mitschreiben, www.tuvsud.com/de-podcast. Da könnt ihr euch über das Thema digitale Sicherheit dann informieren. So, und jetzt denke ich, schmeißen wir uns mal in unser Thema Risiko. Was meinst du?
So machen wir das. Ja, damit sind wir jetzt mitten im Thema drin. Es geht heute um Risiko und Risikoklassen. Bevor wir das aber machen, habe ich noch den Finanzbegriff der Woche für euch. Und der heißt diesmal das magische Dreieck der Geldanlage. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon in der Vergangenheit erwähnt haben. Mit Sicherheit irgendwann mal. Aber es hilft immer wieder darauf zu verweisen, denn das magische Dreieck der Geldanlage spielt immer eine sehr wichtige Rolle. Und dieses Dreieck besteht aus der Sicherheit, die ganz oben auf dem Dreieck ist. Dann haben wir unten die Rentabilität und die Liquidität. Und je höher die Rendite einer Geldanlage, desto geringer ist dann meist auch die Sicherheit. Und die Verfügbarkeit einer Anlageform, die kann dann eben zu Lasten der Sicherheit gehen. Und darum soll es heute auch gehen, weil wir über die Risikoklassen sprechen möchten. Und ja, Albert.
Ja, genau. Und darum soll es eben gehen. Und auch darum, dass ja dieses Dreieck der Geldanlage ja eigentlich regelmäßig vom vertrauensvollen Bankverkäufer ad absurdum geführt wird, der einem nämlich was verkauft, was hochsicher und super rentabel ist. Ich habe da was für den chancenorientierten konservativen Anleger. So geht das dann dahin, bis man sich dann vom Insolvenzrichter wiederfindet.
Ja, das ist jetzt der schlimmste Fall, aber bei mir war es ja damals auch so. Ich bin 2007 in die Bank gelatscht Und dann kam erstmal die Einstufung und da ging es dann darum, wie würden Sie sich und Ihr Anlageverhalten denn einschätzen? Und blöd wie ich war, habe ich natürlich gesagt, ja, ich bin ein konservativer Anleger und ich möchte kein Geld verlieren. Und ich glaube, da geht ein Großteil der Leute geht so in dieses Gespräch mit rein. Und dann haben sie natürlich diese Risikoklassen, die du jetzt eben erwähnt hast. Man hat den sicherheitsorientierten, den konservativen, den gewinnorientierten, den ertragsorientierten oder auch den risikobewussten Anleger. Und da weißt du schon gar nicht mehr, wo die Unterschiede sind.
Ja, genau. Und das ist eben, das kommen wir im Nach noch drauf, dass ich ja letztendlich diese verschiedenen Risikoklassen irgendwie ziemlich absurd finde, eben für die praktische Arbeit. Das ist halt in meinen Augen, aber da kommen wir auch noch drauf, eben letztendlich eine politische Geschichte, weil es gibt halt das Wertpapierhandelsgesetz und da sind Risikoklassen und die Kreditwirtschaft hat halt eben aus dem Paragraph 31 des Wertpapierhandelsgesetz Risikoklassen abgeleitet und die sind dann einfach in diese ganzen Fragebögen eingeflossen. Also es geht da, glaube ich, meiner Meinung nach auch weniger darum, herauszufinden, was du als Anleger wirklich brauchst, sondern dass man nachher niemandem am Zeug flicken kann in der Bank. Also es geht einfach nur immer darum zu sagen, ich war aber nicht schuld letztendlich. Ja, also aber wie gesagt.
Nicht nur Albert, sondern das ist eine Erfahrung, die ich jetzt auch gemacht habe in der Vergangenheit. Wenn du deine Risikoklasse im Depot zu niedrig setzt, kannst du beispielsweise bestimmte Risikoklassen oder auch ETFs, kannst du dann gar nicht mehr kaufen oder dann besparen.
Das sage ich doch.
Ja, und damit geht es dann los.
Genau, ja, damit, das ist doch mein Wunsch als Banker. Wenn du sagst, also ich werde doch, ja, wenn du das so sagst, dann werde ich dir nicht mehr anbieten, weil ich das A nicht darf und B, weil ich dann auch nicht schuld bin. Und das ist ja eigentlich das, was ich so, ja, in meinen Recherchen auch im letzten halben Jahr immer mehr mitbekommen habe, dieses Thema eben, ja, Fachwort ist der Execution Only bei dieser ganzen Geschichte. Das heißt, so wie du als Anleger sagst, ich nehme das auf meine Kappe. Ich sage, ich bin Risikoklasse Rambo, ja, und dann verkaufen sie dir alles und dann musst du das nachher auch selber ausbaden. Es sei denn, es ist wirklich vollkommen abstrus. Also wenn jemand wirklich sagt, er hat null Erfahrung mit gar nichts oder eben sehr wenig Erfahrung und sich trotzdem Testosteron geladen einschätzt, er kann alles, dann kann man die Bank vielleicht noch in die Haftung kriegen. Aber eigentlich ist es so, so wie du deine Unterschrift unter irgendwas setzt, ist die Bank halt raus und du bist einfach selber für dich eben verantwortlich sozusagen. Hm. Was mich, komm auch noch drauf dran, nachher auch an der ganzen Geschichte jetzt stört, dass das halt alles so produktbezogen ist. Und es geht da eigentlich darum, dass das gesamte Depot eine gewisse Risikoklasse haben muss. Und man kann sich ja aus diesen verschiedenen Produkten, die da in verschiedenen Risikoklassen drin sind, ganz hervorragend ein Depot zusammenzimmern, was wirklich total grottig ist und einen an den Ruin bringen kann, indem man irgendwelche abstrusen Sachen kombiniert, von denen man keine Ahnung hat. Ja, also der Klassiker ist ja eigentlich immer, ich habe Tagesgeld und Container. Und dann weiß der, wie das ausgegangen ist. Ja, hat man auch auf dem Papier zwei tolle unterschiedliche Risikoklassen gehabt und hat sich da halt was zusammengerührt, was dann in der Praxis gar nicht eben funktioniert. Und das ist ja eigentlich das, was du hier auch geschrieben hast. Eben, es lohnt sich immer wieder, das große Ganze im Blick zu behalten und nicht nur sich eben in den Teilaspekten zu verheddern letztendlich, wie gesagt. Und ich habe ja nur zwei Risikoklassen. Risikoklasse 1 ist, ich verliere hoffentlich kein Geld damit, also Tagesgeld. Und das andere ist, ich kann damit Geld verlieren, weil es halt schwankt und aber eben auch Rendite machen. Und in dem Pot steckt halt von der Aktie über ETF, Gold, Bitcoin, Peer-to-Peer einfach alles drin. Weil das ist auch eine Geschichte, die ich eben ja festgestellt habe letztlich in den letzten Jahren als Finanzvisier. Darum geht es ja den Leuten. Das ist genau so, wie du in die Bank gegangen bist. Das ist es genau. Ich meine, das ist ja übrigens auch der Beginn vom Reichtum, erstmal kein Geld zu verlieren. Ja, also ja. Das ist ja eigentlich eine ganz vernünftige Einstellung, so an die Geschichte eben ranzugehen. Und deshalb bin ich eben der Meinung, dass in der Praxis diese zwei Risikoklassen, das eine ist eben, ja, früher hieß es ja noch risikolos, aber seit 2008 ist man auch schlauer geworden als risikoarm. Ich verliere hoffentlich kein Geld. Und das nächste ist eben, es schwankt auf jeden Fall und ich kann aber Rendite machen. So, das sind eigentlich meine beiden Risikoklassen und das reicht mir eigentlich für die Praxis.
Genau, und das war auch der Grund für den Streit, den du am Anfang angesprochen hast, weil darüber haben wir heiß diskutiert, weil das ein Thema meines Newsletters damals war. Und es ging um die Frage, warum die Höhe deiner Tagesgeldzinsen völlig egal sein sollte. Und da hatte ich unter anderem das Beispiel von diesen Tagesgeldplattformen wie Weltsparen oder Savedo und Zinspilot ist die dritte. Und die haben ja häufig dann auch Tages- oder Festgeld aus Rumänien, aus Bulgarien, aus Italien. Mhm. Und das ist meiner Erfahrung nach eine ganz andere Risikoklasse als jetzt normales Tages- oder Festgeld.
Ja, genau. So, und ich habe jetzt hier nämlich mal rausgegraben, diese Risikoklassen nach Wertpapierhandelsgesetz. Also es geht von A bis E. So A ist kein Risiko. Das sind diese Sichtanlagen, Termingelder, Sparanlagen, Sparkassenbriefe und Obligationen. Also beim Giro, ne, praktisch Girokonto, Tagesgeld und so ein Kram. Ja. Dann hast du B, hat nur das Zinsrisiko. Das sind die Kapitallebensversicherung und die risikolosen Staatsanleihen. Dann hast du Zins- und Kursrisiko, Risikoklasse C, Optionsanleihen, Geldmarktfonds und Rentenfonds in Euro. Dann hast du Zins- und Kursrisiko, dann hast du Aktien, Aktienfonds, sonstige Investmentzertifikat, Fremdwährungsanleihen und dann eben Totalverlust möglich. Da ist dann alles drin von der Aktie bis zum Medienfonds, Optionsscheine, Futures, alternative Investmentfonds, also deine Latifundien in Costa Rica, Venturekapital, Schiffsfonds, Hochzinsanleihen, alles Mögliche, also wild drin. Und das ist für mich einfach eine ganz schlechte, ja, wie soll ich sagen, Auflistung. Ja, also wenn ich mir einfach diese ganze Geschichte kein Risiko, also Punkt A und Punkt B sind ja kein Risiko, nur Zinsrisiko, dann muss ich einfach sagen, finde ich das wirklich auch sehr, sehr irreführend, weil was eben nicht drin ist in dieser Komponente, ist halt diese zeitliche Komponente, ja. Also die ganzen schwarzen Schwäne sind da nicht dabei, ja. Und letztendlich ist, nach der Recherche ist für mich irgendwie so rausgekommen, der umfassend finanziell gebildete Käufer, ja, mit stählernen Nerven, der gilt als Grundlage für diese Einteilung, ja. Also weil jemand, der halt nur einmal im Jahr in sein Depot guckt, wird natürlich eine andere, ja, wie soll ich sagen, Risikotoleranz haben als jemand, der täglich reinguckt und sich da über kleinste Schwankungen letztendlich verrückt macht. Ja, also weil letztendlich ist es ja das, was ich auch immer sage, das wird ja ein bisschen netter ausgedrückt, aber es geht letztlich ja immer darum, dass die Zukunft unberechenbar ist und dafür kriegst du halt eine Prämie, fertig. Und je unberechenbarer die Zukunft ist, umso mehr Prämie. Doch Risikoklasse 1, das sind ja alles Kurzläufer. Das mag ja auch in den meisten Fällen klappen, aber wir wissen selber, wenn es hart auf hart kommt, dann ist die Einlagensicherung ist einfach politisches Anlegervalium. Das wird vorne und hinten nur dann funktionieren, wenn irgendwie der Staat mit unseren eigenen Steuergeldern, also wenn wir uns wie Münchhausen mit unseren eigenen Steuergeldern aus dem Sumpf ziehen. Ja, und,
ja, aber das kannst du ja nicht bei allen Ländern voraussetzen. Und das ist ja der Punkt, um den es bei diesen Zinsplattformen geht. Ja. Weil Rumänien wird nicht aus der Portokasse mal eben die Einlagensicherung bezahlen.
Genau, ja, deshalb sage ich. Also, und dann gibt es das nächste, ist ja noch praktisch auch eben diese Risikoklasse A, habe ich gesagt, das ist ja irgendwie letztendlich so eine Basta-Klasse. Da wird ja dem Risiko wird ja per Order de Mufti Hausverbot erteilt. So. Wird einfach politisch gesagt, das ist alles sicher und jetzt ist Ruhe und Schluss, ja. Und das Problem ist halt nur, dass das Risiko halt ja genug Fuck You Money hat, um dieses Hausverbot halt munter zu ignorieren und trotzdem Amok zu laufen, ja. Nächster Punkt fand ich auch total interessant, diese Staatsanleihen, ja. Also Staatsanleihen sind ja Risikoklasse 2, also euch easy, ja. Da gibt es halt eben dieses Eigenkapitalprivileg. Das heißt, Staatsanleihen sind per Definition risikolos. Das heißt, wenn du die Bilanz vollpackst mit europäischen, mit EU-Staatsanleihen, ja, dann musst du keinerlei Sicherheiten hinterlegen in den Büchern haben, ja. Und das ist eben diese Nullgewichtung, die wird mittlerweile nämlich als ein Grund für die engen Verbindungen zwischen den Risiken von Staaten und Banken gesehen. Das heißt, letztendlich ist es hier BaFin, ganz wunderbar, habe ich ein Interview rausgegraben, eben dieses Thema Staatsanleihen sind per Definition risikolos. Da sagt der gute Herr Pirschel von der BaFin, naja, es gäbe da ein Nord-Süd-Problem. Also die Nordländer könnten sich durchaus vorstellen, dass man im Staatsanleihen doch mit einer Risikogewichtung versteht. Nur, wie sagt das ganz diplomatisch, einige südliche Länder wären da weniger ambitioniert, das zu machen. Ja? Also letztendlich ist es einfach so, dass du, er sagt dir dann auch selber, das Risiko ist nun mal nicht null, ja. Und wenn sie halt, die machen immer ihre ganzen Modellrechnungen für die Stresstests und den ganzen Quatsch. Und da sagt er, hier, die deutschen Staatsanleihen, ja, die ja, denke ich mal, mit den US-amerikanischen, vielleicht den japanischen, wirklich zu der Sicherheits, wirklich sicherheitsbesten Staatsanleihen gehören, die kriegen auch bei solchen Stresstestmodellierungen 1 bis 1,5% Risikogewichtung reingehauen, ja. Und aber, und das ist ja das Interessante, jetzt kommen wir da drauf, dass es eben letztendlich, wie ich schon sagte, die ersten beiden Risikoklassen rein politisch sind. Es gibt halt politisch festgelegte Wahlrechte, die es halt den Banken erlauben, das so oder so anzusetzen, ja. Und ja, dann sagt die Bank natürlich, ja, dann, wenn ich hier in nationaler Währung Kredite ausstelle, null Risikogewicht. Das darf ich und fertig. Und damit zeigt sich einfach mich, dass eben letztendlich die Praxis die Risikoklassen A und B einfach ad absurdum führt. Da steckt noch viel mehr drin. Also gerade in kein Risiko und nur Zinsrisiko, diese Sichtanlagen, diese risikolosen Staatsanleihen sind in meinen Augen einfach rein politische Geschichten sozusagen, um die es da letztendlich geht. Gut, das müssen wir das ja vielleicht nicht den ganzen Podcast hier in Monolog machen. Wenn du hast Kapitallebensversicherung, du weißt selber, sie werden verkauft ohne Ende. Ja, also die Ergo hat 6 Millionen Lebensversicherungen verkauft, die Generali hat 4 Millionen verkauft, die AXA hat 30, warte, sie hat hier in den mehreren Deals irgendwie auch gut 30.000 Verträge verkauft. Also mit anderen Worten, die haben wir gerade bei diesen langlaufenden Geschichten eben dann auf einmal ein ganz schickes Kontrahentenrisiko drin, ja, und nicht eben bloß ein Zinsrisiko. Mhm. Und letztendlich, wie soll ich sagen, Optionsanleihen, alles, was wir da hatten, was habe ich hier noch gehabt hier? Ich meine, Aktien und alternative Investments sind in einem Pott geschmissen. Natürlich ist dann Totalverlust möglich. Nur aber ich finde, es ist schon noch ein Unterschied zwischen ja, einer BASF oder einer Amazon von mir aus, ja, und irgendwelchen Wäldern in Costa Rica oder irgendwelchen Schiffsfonds oder Mikrofinanzfonds. Das kann man nicht alles in einen Pott schmeißen.
Ja, das fängt ja schon an mit der Risikoklasse D, wo Anleihen und Aktienfonds drin sind. Aber Aktienfonds, ich meine, die haben doch ein ähnliches Risiko wie die Aktien jetzt eben auch selber. Und du hast da jetzt auch ein World drin, ein MSCI World und ein Emerging Markets, die in meinen Augen von der Risikoklasse unterschiedlich sind.
Ja, eben so. Ich meine, Aktienfonds hat halt wenigstens, so hoffen wir doch, keinen Totalverlust. Die einzelne Aktie kann ja wirklich noch komplett abschronken. Aber ja, bei Anleihen, wie gesagt, Anleihen habe ich mir auch mal angeguckt, ja. Also bei wirklich, wenn du sagst, Risikoklasse D Anleihen, selbst wenn du sagst, also wenn du dir da anguckst, was da am Start ist, Anleihen gibt es eben auch von der österreichischen Staatsanleihe, ja, mit Rating AA1 bis eben irgendwelchen Ramschgeschichten wie die Republik Argentinien, ja, mit CAA2. Und das ist letztendlich, ja, wenn man sich mal anguckt, CAA2 bedeutet, nur bei günstiger Entwicklung sind keine Ausfälle zu erwarten. Ja, das geht also dann runter bis aufs Ramschniveau, was da alles drinsteckt. Also deshalb bin ich einfach der Meinung, dass diese Geschichten, die einem da angeboten werden, diese 5 oder manchmal auch 7, du hattest ja da noch eine andere Geschichte mit 7, ja, auch mit 5 Risikoklassen, halte ich einfach nicht für, wie soll ich sagen, sinnvoll in der Praxis. Ja, also bloß wenn ich mir, was weiß ich, jetzt hier Girokonto, ja, plus alternatives Investment, plus eine Kapitallebensversicherung, dann bin ich in 3 Risikoklassen unterwegs. Das bedeutet noch lange nicht, dass ich irgendwie gut diversifiziert bin, ja, dass es in Summe was Gescheites gibt.
Ja, also grundsätzlich bin ich der Meinung, so diese Risikoklassen nach dem Wertpapierhandelsgesetz finde ich auch nicht gut und ich verstehe sie ehrlich gesagt teilweise dann eben auch nicht. Also das fängt ja an mit kein Risiko und nur Zinsrisiko. Und so andere Sachen sind dann zusammengemischt worden, wie jetzt die Aktienfonds. Und da gibt es ja durchaus Unterschiede. Also es gibt ja Aktienfonds auf Emerging Markets, die haben auch wieder eine andere Risikoklasse als jetzt so ein normaler defensiver Mischfonds beispielsweise, die ja häufig auch verkauft werden. Und da sollte man dann schon unterscheiden. Und ich habe jetzt auch nochmal nach Risikoklassen geschaut, aber das sind andere als nach dem Wertpapierhandelsgesetz. Also bei mir, bei der Bank gibt es 7. 7 Risikoklassen. Und dann habe ich aber auch noch mal 5 Risikoklassen gefunden bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Die haben das in 5 Risikoklassen aufgeteilt, die ich persönlich gut finde. Vielleicht stelle ich die mal ganz kurz vor.
Ja.
Die unterscheiden sich nämlich im Detail doch ziemlich von den Risikoklassen, die du jetzt vorgestellt hast. Wir haben die Risikoklasse 1 sicherheitsorientiert. Und da haben wir dann auch die einlagengesicherten Anlagen drin, wie Tagesgeld, Termingeld, Festgeld. In Deutschland Sparbuch, Sparbrief, Sparpläne, Bausparverträge oder auch Pfandbriefe und europäische Geldmarktfonds. Und wenn wir da jetzt mal schauen nach dem magischen Dreieck der Geldanlage, das ist dann in erster Linie ganz oben in der Pyramide, nämlich der Baustein Sicherheit. So, dann haben wir konservativ als Risikoklasse 2. Da haben wir dann die festverzinslichen Wertpapiere drin. Wir haben Anleihen mit guter Bonität, Rentenfonds Europa und geldmarktnahe Fonds, Tagesgeld und Festgeld über Plattformen in AAA-Länder. Also neben Deutschland sind es noch die Niederlande, Norwegen, Schweden und noch ein paar andere.
Ja, und da sage ich schon wieder Einspruch.
Warum?
Weil der Norweger in Kronen zahlt.
Ja, und der Schwede zahlt in...
Genau, die gehören auch nicht rein. Da gehört nur der Niederländer rein. Weil okay. Ich dann sofort wieder ein Währungsrisiko drin habe. Deshalb. Also ich zweifle nicht die Bonität dieser Länder an.
Ja.
Aber ich will als konservativer Mensch, frage ich mich, ob ich da dieses Währungsrisiko tragen will. Wie gesagt, da bin ich ja dann sofort, wenn ich mit den schwedischen Kronen in den norwegischen Kronen bin. Wie gesagt, ich kann es nur anekdotisch sagen, man müsste wirklich da mal genau gucken. Eine Mail von einer jungen Frau bekommen, der geraten wurde, genau eben konservativ, sicherheitsorientiert, einen Teil ihres Erbes eben in norwegischen Kronen anzulegen, weil der hier in Deutschland angeblich Armageddon droht und die Linken alles überrennen. Und dann hat sie festgestellt, nachdem sie jetzt dann irgendwie 20.000 Euro Verlust gemacht hat aufgrund von Währungsverschiebungen, dass das vielleicht doch nicht so toll ist. Also das ist mein Problem, dass ich eigentlich mit der Risikoklasse 2 habe. Dieses Thema ich gehe über Währungsgrenzen rüber.
Mhm. Ja, aber dieses Problem hast du ja bei der Aktienanlage auch generell, wenn die
Aktien. Ja, aber da bin ich ja dann ertragsorientiert. Das ist ja auch okay. Da bin ich in Risikoklasse 3.
Okay.
Da akzeptiere ich das.
Okay, ja, kommen wir mal zur Risikoklasse 3, also ertragsorientiert. Aktienfonds mit europäischen und amerikanischen Standardwerten, internationalen Rentenaktien und Mischfonds, MSCI World oder jetzt der All Country World Index. Und du meinst, da gehören jetzt diese Tages- und Festgelder in AAA-Länder mit anderen Währungen rein?
Ja,
okay.
Wenn überhaupt, ja, auf jeden Fall. Also das hat es halt mit konservativ oder so für mich nichts zu tun, da darf keine weil diese Währungszockereien, das sind ja wirklich Geschichten, das ist ein gigantischer Markt, wo Leute wie wir ja nur ein Spielball sind. Also wenn irgendeiner da die fünfte Nachkommastelle um eins nach oben und nach unten gedrückt haben muss von den gigantischen Banken, dann kriegen sie das auch mit ihren Leerverkäufen irgendwie hin und wir stehen dann wieder da wie die Deppen, wenn es hin und her läuft.
Jetzt weiß ich natürlich nicht, was als Rentenfonds Europa dann gezählt wird.
Ist doch kein Problem. Rentenfonds Europa hast du genügend Euro-Währung. Also ist doch kein Thema.
Genau, aber ich meine, in der EU gibt es halt nicht nur den Euro. Also nee. Wenn wir jetzt mal nach Schweden oder Dänemark gucken.
Auf jeden Fall. Es reicht ja schon Brexit.
Gut, aber die sind ja dann auch bei Risikoklasse 2 mit drin. Das wäre ja dann eigentlich auch falsch.
Und der Schweizer, ja klar. All diese ganzen. Man erinnert dich noch vor ein paar Jahren, als die Schweizer aufgegeben haben, ihre Frankli zu binden. Und dann gab es auch ein paar Leute, die da wirklich sich damit ruiniert haben.
Ja.
Das darf in meinen Augen bei konservativ nicht passieren.
Ja, aber das sind halt Sachen, die man als Anleger beachten sollte.
Und ja.
Und deswegen gibt es in meinen Augen durchaus mehr als risikoarm oder risikoreich.
In meiner Welt werden die sowieso in den Pott 2 gewandert, also in den Pott Mr. Market, in den Pott unkontrollierbare Schwankungen.
Ja, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es differenziert werden sollte, weil P2P-Kredite sind auch eine andere Risikoklasse als jetzt Aktien.
Ja, siehst du, und das meine ich eben nicht. Für mich ist das einfach eine Grütze und ich kann Geld verdienen und ich kann Rendite machen und es ist eben kein Stabilitätsanker, sondern Nicht-Stabilitätsanker. Ich hab nur Stabilitätsanker oder Nicht-Stabilitätsanker und fertig. Mehr habe ich nicht. Aber das ist es ja. Deshalb heißt es ja eigentlich in dem Sinne ja auch Finanzsysteme Classic Duell.
Ja, gut. Dann lass mich nochmal mit spekulativ weitermachen. Das ist die Risikoklasse 4. Da haben wir jetzt Aktien und Aktienfonds mit europäischen und außereuropäischen Werten, Zertifikate, Emerging Markets Fonds und ETFs, Währungsanleihen mit mittlerer Bonität, Tages- und Festgeld in Ländern mit mittlerer und niedriger Bonität. Das ist natürlich, also das habe ich jetzt da reingepackt in die Risikoklasse 4 und es ist spekulativ und deswegen bin ich auch der Meinung, für 0,55% in Bulgarien oder Rumänien tue ich mir Risikoklasse 4 beim Tages- und Festgeld nicht an.
Genau, da stimmt das Rendite-Risiko-Verhältnis einfach nicht.
Genau, und da sind wir jetzt wieder bei diesem magischen Dreieck. Da sollte man dann drauf achten. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass die Einlagensicherung dann in den Ländern nicht halten wird. Weil wenn wir uns jetzt Italien angucken, was da bei den Banken alles an faulen Krediten und sonst was kreucht und fleucht, das ist ein anderes Risiko, als wenn ich jetzt hier in Deutschland ins Tagesgeld gehe.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, jetzt habe ich Risikoklasse 5 noch. Das ist sehr spekulativ und hier kommt halt alles rein, was wirklich zum Totalausfall führen kann. Also Optionsscheine, P2P-Kredite, Kryptowährungen, Crowdinvesting, Futures, hochspekulative Anleihen und ausländische Aktiennebenwerte, die jetzt auch nicht überall so groß gehandelt werden. Und das sind so die Risikoklassen, die die Verbraucherzentrale Niedersachsen aufgeführt hat. Den Link packen wir auch in die Shownotes. Als Orientierungshilfe finde ich persönlich das gut. Aber wie gesagt, da kann man ja drüber streiten, wenn du anderer Meinung bist.
Naja, mir ist das einfach viel, zu verwirrend und vor allem gibt es den Leuten auch irgendwie die Erlaubnis, über alles Mögliche nachzudenken, was für die meisten Leute, und nehmt es mir bitte nicht übel, mit den Volumina, die meisten Leute bewegen, auch einfach irrelevant ist, ja. Also das breitet einen riesigen Produktfächer auf, in dem ich mich irgendwie total verlieren kann und dann eben mich da total verheddere und vor allem, was mein Hauptproblem auch war, weiß nicht, Daniel, hast du bei der Recherche irgendwie mal gefunden, harte Zahlen, wie die einzelnen Risikoklassen gegeneinander abgegrenzt sind im Sinne von maximaler Drawdown, ja, welche Verluste sind möglich, nee. Dass man irgendwann Volatilitäten irgendwo kriegt, weil das ist alles für mich so blumig und so flauschig, aber ich weiß jetzt nicht, ab wann gehe ich vom Spekulativen ins sehr Spekulative. Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass unsere P2P Freunde, ja,
also
empört darüber sind, ja eben, du zum Beispiel, bist ja auch einer von denen, ich meine noch die ganzen Großinvestoren, die da wirklich viel drin haben, die sagen, sie haben aber irgendwie 5000 P2P-Kredite und sehen sich da eigentlich eher ertragsorientiert wegen der schönen Renditen, die sie kriegen von dem Cashflow, den sie da generieren und überhaupt nicht spekulativ. Also sozusagen, dass jeder von denen sofort unterschreiben würde, ein Kredit, super spekulativ, ja, aber 10.000 einfach nur ertragsorientiert. Ich weiß es nicht. Also das ist ja dann immer, wie du ja am Anfang auch geschrieben hast, es kommt immer darauf an, wie das Gesamtkonstrukt aussieht. Und da kann man ja eben durch die entsprechende Kombination, das ist ja dieses wunderbar hier, diese eben mit dieser Portfoliotheorie, dass man eben aus verschiedenen Assetklassen da was zusammenbasteln kann, was in Summe sich eben viel ganz anders verhält als das, aus dem es zusammengebaut wurde.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Also generell, wenn man sich jetzt mal die 7 unterschiedlichen Risikoklassen anschaut, die ich jetzt in meinem Depot habe, dann muss ich die natürlich auch bewerten können. Weil wenn ich die nicht bewerten kann und ich sage, ja, ich lege jetzt mal nach Risikoklasse 4 an, dann kann ich nicht in den MSCI Emerging Markets investieren, weil der Risikoklasse 5 hat. Und dann stehe ich natürlich auch vor einem Problem, weil da hilft mir das nicht weiter, dass der Finanzvisier gesagt hat, ja, risikoarm und risikoreich, fertig.
Ja gut, du meinst, es ist denn die praktische Umsetzung, genau, bei der Bank,
wo, ja,
ich mich dann da...
Ja, du musst sie erkennen, ne?
Ja gut, du musst dich dann irgendwie ranken, das ist wahr. Ja. Und dann, klar, gut. Und wenn du dich halt als konservativ bezeichnest, genau, dann bekommst du halt auch nichts. Gut, okay, das ist dann halt praktisch in der Praxis, um sich dann überhaupt letztendlich was Kaufbares zu kriegen. Okay, das akzeptiere ich, da hast du recht. Dafür müsste man sie letztendlich kennen. Also, und da würde ich dann einfach persönlich wirklich gucken, dass ich mir überlege, worin will ich investieren und dann einfach gucken, wo, ja, welche Risikoklasse ist das?
Ja.
Und die dann halt bei der Bank angeben und fertig.
Genau. Also bei mir ist es im MaxBlue-Depot passiert. Aber ich persönlich finde, 7 ist auch viel zu viel. Also das ist dann nochmal unterteilt. Und das muss man tatsächlich nur haben, wenn man wissen will, wie es im Depot mit den Risikoklassen abgeht und wo jetzt zum Beispiel ein Emerging Markets ETF, den ja viele haben, wo der jetzt reingehört, in welche Risikoklasse. Und die muss ich eben auch abdecken bei dieser Sicherheitsabfrage, die ich beim Depotanbieter in der Regel einmal alle 2-3 Jahre machen muss.
Ja, also bei mir ist es ja so bei Consors immer gewesen, ich weiß gar nicht, ich habe das ja schon Ewigkeiten, ja. Und ich wollte dann auch eben mein World kaufen, ja. Und dann hat er mich immer beschimpft, dass ich das nicht darf. Und ich sagte, doch, ich darf das schon. Ja, aber nur, wenn du hier klickst. Und er sagt, ja, hier habe ich jetzt geklickt. Ich nehme das alles auf meine Kappe. Und dann durfte ich das auch kaufen. Weil letztendlich, das ist immer das magische Execution Only. So wie du sagst, ja, ich bin selber schuld, ja. dann sind sie auch schon zufrieden. Ich sehe das hier übrigens, die 7 Risikoklassen der Geldanlage, die du hier noch hast, da sind Dividendenfonds, sind Risikoklasse 6. Das finde ich ja schon interessant.
Gut, das sind aber nicht die von Max Blue, sondern die habe ich auch im Internet gefunden. Und ich kann dir nicht sagen, warum Dividendenfonds da Risikoklasse 6 sind.
Ja, oder hier Risikoklasse 4 ETFs mit soliden europäischen Standardwerten. Ich meine, das darfst du keinem Ami zeigen, ja, der rastet aus und sagt, Entschuldigung bitte, solide europäischer Junk, das ist Risikoklasse 7, ja, solide amerikanische, die gehören in Risikoklasse 3. Die sind konservativ und sicherheitsorientiert. Ich glaube, da steckt auch immer unheimlich viel Home Bias mit drin, ja, weil Risikoklasse 5 sind nämlich Aktien aus Drittländern, also US-Aktien zum Beispiel, ja. Die sind angeblich Risikoklasse 5, während europäische Standardwerte nur Risikoklasse 4 sind. Also das finde ich dann schon auch sehr interessant, wie das hier dann hin und her gewürfelt wird. Also das ist ja das mein Kritikpunkt auch der Beliebigkeit.
Ja, und da gebe ich dir völlig recht. Und letztendlich wollen wir ja mit dem Podcast so ein bisschen zeigen, dass die Risikoklassen völlig anders aufgefasst werden, von Bank über EZB bis hin zu, oder BaFin ist es ja nicht EZB, bis hin dann zum einfachen Blogger, der dann da auch noch was dazu gibt. Und ja. Also ich glaube, man müsste für sich selber dann eben auch dieses Rendite-Risikoprofil einmal festlegen. Und dann kann man ja auch sagen, also für mich zählt das Tagesgeld in Rumänien halt zu den spekulativen Sachen, aber definitiv nicht zum Tagesgeld und zur Risikoklasse 1.
Nein, das nicht.
Ja, da gibt es aber genug, die das machen.
Ja, eben. Deshalb eben ja dieser Podcast. Leute, denkt über die Risikoklassen nach und dann guckt halt, was ihr braucht und dann sortiert euch halt bei der offiziellen Angabe entsprechend eben ein letztendlich, ja. Denn wie gesagt, was ich immer sage mit den 2 Risikoklassen, eben eine, die Geld verliert, eine, die kein Geld verliert, da kann man auch relativ gut abschätzen, was man eigentlich als Gesamtrendite, und darauf kommt es ja dann auch drauf an. Ja, ich sage ja immer Stabilitätsanker, der hat null Rendite und null Schwankungen, hoffen wir mal. Rendite eben von Mr. Market, also dem Anteil, der Geld bringt, einfach mal grob 8% vor Steuern und Inflation. Da kann ja jeder seins einsetzen, wenn du halt sagst, du hast deine Peer-to-Peer, die bringen 11, dann bringst du halt 11%, packst du rein, dann sage ich, kann sich maximal halbieren, weil diversifiziert. Klar, einzelne Komponenten können auch pleite gehen. Und wenn ich dann sage, meine Verlusttoleranz bezogen aufs Gesamtvermögen sind 20%, dann folgt halt drauf, dass ich 60% Stabilitätsanker habe, der nichts bringt an Rendite und 40% Renditebringer. Die schrumpfen dann eben auf 20% und dann komme ich laut Excel auf eine Rendite von 3% aufs Depot.
Ja.
Was jetzt nicht ganz stimmt, weil laut Excel komme ich auf 3,21458, ja. Aber, und das ist mir jetzt auch wichtig an der Stelle, alle Nachkommastellen sind bei solchen Betrachtungen vollkommen unseriös. Da nimmt man einfach das, was vorm Komma steht und packt da plus minus 1% noch dazu. Also letztendlich bedeutet das, dass man eine Rendite hat, nicht von 3%, sondern irgendwo im Korridor zwischen 2% und 4%. Genauer kann man das nicht rausrechnen über die Zeiträume, die wir hier einfach betrachten. Und wenn euch irgendeiner auf dem Hochglanzpapier ausgedruckt, exklusiv für euch mit Kaffee und tollen Keksen von Aldi sagt, ihr werdet in den nächsten 15 Jahren 3,24% machen, dann ist es einfach Blödsinn und komplett gelogen.
Also der Kaffee ist aber nicht von Aldi da.
Nee.
Der ist schon hochwertiger.
Der ist schon hochwertiger. Gut, dann ist es fair gehandelter Premium-Kaffee.
Ja, aber letztendlich kommt es ja bei der eigenen Geldanlage drauf an. Beim magischen Dreieck der Geldanlage ist es ja wichtig, dass man irgendwo in der Mitte sich befindet. In der Mitte zwischen Rendite, Risiko und Liquidität. Und dass der Ausschlag nicht in Richtung Liquidität ausschließlich geht oder in Richtung hochspekulativ, also Rendite, beziehungsweise auch ins Risiko. Und darauf kommt es meiner Meinung nach an. Und ich habe ja jetzt mich im Zuge der Recherche für diese Folge auch ganz viel mit diesen Risikoklassen beschäftigt. Und es gibt ja noch unheimlich viele andere. Da gibt es irgendwelche Ellipsen, die das Risiko nach der modernen Portfoliotheorie aufzeigen. Dann gibt es die Risikorenditegrade, wo man dann einfach so eine Gerade hat, wo man dann die Aktienfonds, die Anleihen und alles eingezeichnet hat und dann nach Renditechancen niedrig, mittel, hoch die dann bewertet. Das ist auch eine Möglichkeit. Oder hast du schon mal von der Extra-Pyramide gehört?
Extra, nee.
Das habe ich auch gefunden. Das wurde zum Beispiel letztes Jahr auch in der Focus Money vorgestellt. Das ist, glaube ich, die Quelle gewesen von dieser Grafik, die ich da gefunden habe. Und die besagt einfach, das ist eine umgedrehte Pyramide. Wir haben ganz unten Gold als Sicherheitsanker, dann kommt Papiergeld, dann Staatsanleihen, dann Unternehmensanleihen, Aktien, dann nicht monetäre Rohstoffe, Anteile an nicht börsennotierten Unternehmen und Immobilien und ganz oben Kunst, Weine, Autos und ähnliches, Derivate, unbesicherte Pensionsansprüche. Und das heißt, von oben nach unten, dann sind ganz unten die sicheren Häfen, also abnehmendes Risiko und abnehmendes Renditepotenzial. Und von unten nach oben haben wir die Renditebringer, also zunehmendes Risiko, zunehmendes Renditepotenzial. Also ist auch nochmal was komplett anderes.
Okay, also mit anderen Worten, Immobilien bringen mehr Rendite als Aktien.
Ja, laut dieser Extra-Pyramide, ja.
Okay.
Ja, und die inverse Pyramide, die wurde von dem US-Ökonomen John Exter entworfen. Also ich habe von ihm vorher noch nie gehört, aber für ihn ist es dann tatsächlich so, ein besonders hohes Risiko bergen Kunst, Weine, unbesicherte Pensionsansprüche. Da kannst du wahrscheinlich meine CDs noch hinzutun. Aber
ja gut, klar, das ist ja immer einmal im Jahrzehnt hast du irgendein was Verrücktes und dann ist irgendwas besonders nachgefragt. Klar, und das ist halt das ganze illiquide Zeug, Kunst, Weine, Autos. Ich meine, wer weiß denn, was für ein Auto in 20 Jahren Höchstpreise bezahlt kriegt auf irgendwelchen Auktionen. Klar, ja. Solche Sachen. Aber das ist halt illiquides Zeug. Das ist ja doch irgendwie für die meisten Leute auch außer Reichweite, außer Wein. Das würde ich eigentlich unten zum Papiergeld zählen. Liquide Mittel.
Ja, was mit Whisky?
Ja, auch liquide Mittel.
Okay. Kannst ja alles dann noch schön saufen, wenn es den Bach runtergeht.
Wenn es da nicht funktioniert. Ja, ansonsten würde ich aber ganz ehrlich, ich persönlich aufgrund meiner Lebensalter sagt dann einfach mit Goethe, ja, grau ist alle Theorie, doch grün des Lebens goldener Baum. Einfach ausprobieren, einfach anfangen und gucken, wie es halt funktioniert und sich jetzt nicht in diesen endlosen Risikokategorien verheddern. Das sind alles nur ganz grobe Daumenregeln. Und wie gesagt, wir hatten ja unseren Gold-Podcast, du erinnerst dich, da kann man ja auch herrlich drüber streiten, wie sicher der Hafen Gold ist, ja. Ob eigentlich unter Gold nicht noch vielleicht doch die selbstbewohnte Immobilie mit Garten gehört, ja? Habe ich ein Haus, habe ich ein Dach über dem Kopf und kann Kartoffeln züchten und kann Nickel hinterm Haus. Also da kommt man dann auch ja ganz schnell in alle möglichen Diskussionen und von daher würde ich einfach sagen, guckt euch die Risikoklassen an, seid grob informiert und dann seht halt zu, was die Bank von euch will und unterschreibt halt das Entsprechende.
Genau.
Und nehmt nie mehr Risiko, als ihr einfach euch gut fühlt. Das ist ja immer dieses wirklich nur so viel Risiko auch akzeptieren, ja, also sich aufladen, wie man auch mental akzeptieren kann.
Ja, aber dieses Mentale, das kommt ja erst mit den Jahren.
Ja.
Also bei mir, ich habe ja eingangs gesagt, also ich wollte sehr konservativ anlegen und kein Geld verlieren, habe aber trotzdem in einen Aktienfonds investiert und dieser Aktienfonds ist in der Finanzkrise 2008 ordentlich nach unten gegangen. Da hat sich dann erstmal halbiert und da war nichts mehr mit konservativ und ich hatte überhaupt keine Ahnung, warum, wieso und überhaupt. Und mittlerweile ist es halt so, kann ich das Risiko durchaus besser einschätzen und 75% jetzt von meinem Gesamtvermögen liegt in den Risikoklassen 3 und 4. Also mit Aktien und ETFs. Dann habe ich ein bisschen Tagesgeld, das sind aber tatsächlich auch nur so 10-15%, ein bisschen Gold. Aber Risikoklasse 5, also P2P-Kredite beispielsweise, die sind nur zu 10% im Gesamtvermögen enthalten, weil ich eben genau weiß, das könnte ich dann wahrscheinlich nicht so einfach durchstehen, wenn das alles in die Grütze geht. Deswegen halte ich es immer bei 10%. Also ich versuche es zu halten. Das schwankt dann natürlich immer ein bisschen.
Und der größte Posten, dein Lieblingsthema, das Humankapital, der Finanzrocker, wo würdest du den in die Extra-Pyramide einsorten? Ganz oben? Weil wenn du ausfällst, ist alles zu Ende oder ganz unten, weil du super flexibel bist und eigentlich immer wieder auf die Beine kommst und anders als Gold auch tatsächlich Rendite produzierst?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also normalerweise ist das Humankapital ja mit das Wichtigste. Und dann sind wir wieder bei so Punkten wie Berufsunfähigkeitsversicherung und warum man dieses Potenzial dann eben auch absichern müsste. Aber ich glaube, das Humankapital passt nicht in diese Risikoklassentabelle.
Das ist meine Meinung. Ich meine auch. das habe ich auch nur deshalb rangeschleppt, um zu zeigen, wie unvollständig die eigentlich sind, weil nämlich ein Riesenbrocken da überhaupt nicht erfasst wird. Und das ist halt das Eigenhumankapital, genau.
Ja, bin ich ganz bei dir. Das heißt, zusammengefasst, was sollen die Leute jetzt mitnehmen?
Naja, da muss jeder von uns ein eigenes Fazit machen, weil wie gesagt, meine Meinung ist ja ganz klar, weniger ist mehr. Mit zwei Risikoklassen kommt man sehr gut zur Rendite. Hm. Und jetzt du.
Das ist dein komplettes Fazit.
Ja.
Also ich bin der Meinung, man sollte das Risiko aller Assets, die man im Vermögen hat, richtig einschätzen können. Dazu zählen dann unter anderem Bondora Go & Grow, weil das ja häufig als Tagesgeld verkauft wird, was es absolut nicht ist, sondern das ist hochspekulativ. Und das Gleiche gilt dann eben auch für das rumänische Festgeld bei den Zinsplattformen. Und das ist eigentlich der Punkt, weswegen ich unbedingt über Risikoklassen sprechen wollte, weil das komplett andere Risikoklassen sind, als immer in ganz vielen Medien dann verbreitet wird. Und das sollte man mitnehmen. Und wichtig ist eben auch der zeitliche Horizont. Also da muss ich natürlich auch andere Risikoklassen wählen, wenn ich jetzt nur noch 5 Jahre bis zur Rente habe oder 10, als wenn ich jetzt mit 20 ins Berufsleben starte oder mit 25 nach dem Studium. Und da habe ich natürlich dann auch genug Zeit, um die Schwankungen auszugleichen. Weil gerade bei Aktienanlagen, da braucht man mindestens 10 Jahre, wenn nicht eher 15 und dann bis hin zu 30 Jahren. Und deswegen sollte ich dann darauf achten, wie viel Zeit gebe ich denn meiner Vermögensbildung und dementsprechend dann die Risikoklassen aufbauen im Vermögen. Das ist meine Meinung.
Gut, so, dann habt ihr jetzt in diesem Podcast endlich mal zwei Meinungen zum Schluss und nicht bloß eine Konsensmeinung.
Ja.
Ja, soll ich jetzt zur Medienempfehlung kommen?
Genau, was hast du denn da Schönes rausgesucht?
Ja, genau, da eben genau dieses Thema, ne? Risiko, Rendite. Ich habe hier von Pim van Vliet und Jan de Koning High Returns from Low Risk, der Weg zum eigenen stabilen Aktienportfolio. Und die beiden sind Fondsmanager, Analysten, Spezialisten halt im Finanzbereich. Und die haben halt mal auseinandergenommen, ob das nun wirklich so ist, dass man immer mehr Risiko eingehen muss, um immer höhere Renditen zu erhalten. Das ist ein kleines, schmales Büchlein, was doch mit etlichen Mythen und so aufräumt. Ich guck mal hier gleich, 180 Seiten. Liest sich gut, liest sich schnell und wie gesagt, Pim van Vliet, Jan de Koning, High Returns from Low Risk, kann ich allen nur empfehlen, die das Thema Risikoklassen, Risikokategorien und eben diesen Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite nochmal über diesen Podcast hinausgehen und ein bisschen neuer beleuchten wollen.
Sehr schön. Habe ich noch nie davon gehört, aber ich packe es mal auf meine Liste.
Das ist Hase und Schildkröte, ne? High Returns vom Low Risk. Okay.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Risikoklassen angekommen.
Ja.
Wir haben jetzt natürlich noch 5 weitere Folgen in der ersten Staffel 2020. Wir haben wieder dieses Staffelprinzip in diesem Jahr. Das heißt, wir haben 3 Staffeln à 6 Folgen. In der nächsten Folge haben wir wieder einen Gast. Und ich glaube, das können wir schon mal sagen, es wird um Themen wie Rente, betriebliche Altersvorsorge und einiges mehr gehen. Und das sind Themen, die in unseren Augen sehr, sehr wichtig sind. Und da haben wir einen Experten eingeladen.
Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Und Daniel, ich habe letztens noch mal ein bisschen recherchiert und auch geguckt, unseren Podcast. Nochmal ein Dank von Daniel und mir an euch. Wir haben uns ja gewünscht von euch zu Weihnachten über 1000 Bewertungen auf iTunes und wir wurden reichlich beschenkt. Vielen, vielen Dank. Wir sind jetzt 4-stellig mit den ganzen Bewertungen. Wie gesagt, das hilft ja immer dem Podcast gut sichtbar zu sein, damit auch andere Leute ihn finden. Also deshalb in diesem Sinne von uns beiden vor dem Tschüss nochmal ein großes Dankeschön, dass ihr uns da so unterstützt mit den Bewertungen.
Genau, von mir nochmal ein herzliches Dankeschön. Ich glaube 1070 oder ein bisschen über 1070 haben wir.
Reichlich beschenkt.
Ja. Kann man nicht meckern. Vielen Dank und ja, damit bleibt uns am Ende nur zu sagen, bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüssi.